NDR Info. Redezeit.
Am Mikrofon des Burkhard Plemper. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Sturm der vergangenen Woche ist vorbei. Die umgestürzten Bäume sind zersägt und weggeräumt. Die zerrissenen Oberleitungen der Deutschen Bahn weitgehend repariert. Und nun? Wir fürchten den nächsten Sturm, die ersten Schneeflocken und den nächtlichen Frost. Und dass dann Weichen einfrieren, die Oberleitung wieder reißen und Züge auf der Strecke bleiben. Wie anfällig ist die Bahn? Wir ziehen Lehren aus dem Sturm. Mit Ihnen, wenn Sie uns anrufen, 08000 441777 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. 08000 441777. Oder machen Sie es übers Internet ndr.de/redezeit. Welche Lehren sollten die Verantwortlichen der Bahn aus dem Sturm ziehen? Thomas Christes war unterwegs.
Gegen Stürme kann man gar nicht viel machen. Ne? Wenn die Bäume umfallen, dann fallen die auf die Gleise und dann muss man halt sehen, dass man sie wieder runterkriegt. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, die Bahn hat daran Schuld. Das ist ein bisschen albern, glaube ich.
Das ist ein Fehler der Bundesregierung. Wenn immer nur das Auto bevorzugt wird und alles nur in Straßen und Automobil gesteckt wird, dann muss man mal umdenken und sagen, die Bahn kommt als erstes.
Natürlich hat die Bahn auch ihre Tücken. Man muss sie nicht immer loben, aber man muss sie auch nicht immer verteufeln. Also ich sage, die haben ihre Baustellen, nur sollten sie die auch mal in den Griff kriegen.
Bei Naturkatastrophen kann man sich schlecht vorbereiten. Aber was sich vielleicht verbessern könnte, wäre so der Service für die Leute, die da nicht weiterkommen.
Die Leute, was man im Fernsehen gesehen haben, standen da und wussten gar nicht, was los ist. Also das ist ganz schlimm. Und ich meine, im Zeitalter des Smartphones wäre das doch, denke ich mal, ganz einfach, die Leute zu informieren.
Ich glaube, man muss sich immer auch in die Leute versetzen, die solche Ansagen machen sollten. Was haben Sie für einen Informationsstand? Wo kommt er her? Wie überraschend ist die ganze Situation? Also ein klein wenig mehr Verständnis, Gelassenheit, Nachsicht würde, glaube ich, uns allen ganz gut tun.
Ja, man müsste schon mehr investieren. Man müsste die Strecke ringsherum ein bisschen frei halten, dass die Bäume nicht auf die Gleise fallen können.
Unsere Telefonnummer 08000 441777, wenn Sie sich auch in unser Gespräch einmischen wollen, 08000 441777. Wie anfällig ist die Bahn und was sollten die Verantwortlichen besser machen? Wir wollen klären, wie das Management der Bahn die Kunden informiert, aber auch, woran es liegt, dass die Bahn so anfällig ist. Achim Staus ist der Konzernsprecher der Deutschen Bahn, sitzt in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Herr Staus, der Sturm ist vorbei, seit einer Woche nun. Sind denn alle Strecken wieder frei und befahrbar?
Ja, zum Glück ist alles wieder frei im Norden. Zuletzt war ja die Strecke von Bremen über Oldenburg nach Norddeich noch gesperrt. Die hat es besonders stark erwischt. Da sind wir heute auch wieder unterwegs, noch etwas holprig. Es müssen ja nun auch noch die Fahrpläne so disponiert werden, dass die Fahrzeuge überall da sind. Die Dienstpläne gerieten bei solch einem Sturm auch durcheinander. Aber der Verkehr rollt jetzt wieder. Eine kleine Ausnahme haben wir noch zwischen Hamburg und Stade. Da fährt die S-Bahn noch nicht die gesamte Strecke, aber das ist dann auch schon alles. Ansonsten rollt es wieder.
Sie haben es eben auch bei unserer Umfrage gehört. Kritik gibt es immer wieder an den Informationen während und auch nach dem Sturm. Warum ist es denn so schwierig, die Mitarbeiter und die Fahrgäste auf dem Laufenden zu halten?
Das war schon eine außergewöhnliche Situation. Die Einstellung des Zugbetriebes in ganz Norddeutschland und im Osten ist eine drastische Entscheidung gewesen, die aber aus Sicherheitsgründen ganz sicher gerechtfertigt war. Ja, und dann haben wir sehr, sehr viele Reisende, die betroffen sind. Und in der Situation weiß niemand, wann es weitergeht. Wir müssen uns die Strecke erst anschauen. Die gesperrten Strecken haben wir dann am nächsten Morgen bei Tagesanbruch mit Hubschraubern überflogen, um uns überhaupt ein Bild von dem Schaden zu machen, und mussten feststellen, dass 1800 Streckenkilometer gesperrt werden müssen. Rund 75 Kilometer Infrastruktur waren schwer beschädigt. Ja, und dann sind sie in der Situation, dass sie einem Reisenden nicht zuverlässig sagen können, wann er an sein Ziel kommt. Umso wichtiger ist es, sich dann um den Reisenden zu kümmern, und zwar im Bahnhof, nicht irgendwo auf freier Strecke stehen zu bleiben. Und ich glaube, das haben nach auch meiner persönlichen Beobachtung die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sehr gut getan. Wir haben unzählige Taxigutscheine ausgegeben, Hotelübernachtungen organisiert, sogar Übernachtungszüge bereitgestellt. Da gab es schon sehr, sehr viel Service.
Mhm. Klaus-Peter Naumann ist der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbandes Pro Bahn aus München zugeschaltet. Herr Naumann, Sie haben ja auch vor allem die Informationen die mangelnden Informationen kritisiert aus der Sicht der Fahrgäste. Haben Sie Verständnis dafür, was Herr Staus sagt, oder was ist Ihre Einschätzung, warum es nicht geklappt hat?
Und es gibt zwei Arten von Informationen, die wir als Fahrgäste brauchen. Einmal, wann geht es weiter? Das ist klar. Das konnte man am Donnerstagabend nicht sagen, weil man gar nicht wusste, wo Bäume umgestürzt waren, wo Oberleitungen beschädigt waren. Aber wenn man sagt, wir fahren nicht, wir stellen den Zugbetrieb ein, dann kann nicht, wir haben das in Berlin Ostbahnhof uns angeschaut, eine große Abfahrtstafel, da standen 6 Züge drauf, die angeblich mit 2 Stunden Verspätung fahren sollten. Und darunter stand in der nächsten Zeile, der Zugbetrieb ist eingestellt. Also eins von beiden kann nur stimmen. Und ich glaube, das ist das Problem. Wenn nichts fährt, dann muss man es sagen. Und dann muss man auch dazu sagen, wir müssen uns das anschauen. Und wir haben die nächste Nachricht für Sie vielleicht erst am kommenden Morgen oder am kommenden Mittag. Andere Eisenbahngesellschaften haben das ja so gemacht. Ich erinnere hier an unseren norddeutschen Metronom, der quasi im Stundentakt Informationen herausgegeben hat. Da stand dann, konnte man lesen, die Strecken sind gesperrt, wir wissen nicht, wann es weitergeht. Nächste Information in 2 Stunden. Warum kann das die Bahn nicht? Mhm.
Klaus-Dieter Hommel ist der stellvertretende Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG, sitzt ebenfalls in Berlin im Hauptstadtstudio. Ihre Leute, Herr Hommel, sitzen ja dann an diesen sogenannten Infopoints, also das ist die Auskunft, und Sie sind da hilflos. Also wie lässt sich das denn besser organisieren?
Also ich bin sehr froh darüber, dass sehr viele Reisende und Fahrgäste Verständnis hatten und die gute Arbeit der Kolleginnen und Kollegen vor Ort gelobt haben. Die haben, wie man so schön sagt, einen tollen Job gemacht und haben versucht, so gut das möglich war, den Gestrandeten zu helfen und nach Lösungen zu suchen. Das Problematische und das nicht hinnehmbare ist, dass die Bahn die Voraussetzungen für diese Arbeit derzeit offensichtlich nicht schaffen kann. Das liegt aus unserer Sicht daran, dass über Jahre eine Struktur geschaffen wurde, die zu viele Schnittstellen mit zu viel Fehlerpotenzial organisiert und dass natürlich auch ausreichend Personal dann zur Verfügung steht, wenn eine solche Notsituation eintritt. Und mit Verlaub, so ein Unwetter kommt nicht von heute auf morgen. Da gibt es die Notwendigkeit der Prävention, und zwar der langfristigen, dass man sich generell mit entsprechenden Notfahrplänen bzw. Notfallmaßnahmen auf ein solches Ereignis vorbereitet. Und dieses konkrete Ereignis, nämlich Xavier, war mindestens eine Woche lang in allen Medien angekündigt, sodass also von einem unvorhergesehenen Ereignis nicht die Rede sein konnte, sondern man sich hätte durch entsprechende Zuführung von Personal, aber auch durch die entsprechende Bedienung von Kommunikationskanälen dann eben rechtzeitig an die Reisenden zu wenden.
Wir haben noch einen Wissenschaftler dabei, der Ingenieur Professor Dr. Markus Hecht forscht und lehrt an der Technischen Universität Berlin als Spezialist für Schienenfahrzeuge und den Bahnbetrieb, sitzt auch in Berlin im Studio. Hat denn nun, Herr Hecht, die Bahn ein Kommunikationsproblem oder, wie Herr Hommel es eben gesagt hat, kommt da eine unzureichende Struktur zum Vorschein?
Ja, ich würde das schon weiterfassen, das Problem. Also man kann sich nicht für alle Notfälle vorbereiten, aber man muss sehr schnell wieder zum Normalbetrieb zurückkehren. Und das war auch der Vorwurf, der von Violetta Bulsch an Deutschland, nicht nur die Deutsche Bahn, sondern auch die Strukturen bei uns gegeben wurde. Man muss mehr Ressourcen sammeln. Bei der DB wird oft gesagt, ja, wir können da nicht mehr. Das ist klar, werden alle Ressourcen, die sie haben, eingesetzt. Aber das ist zu wenig. Ich muss eben das international aufstellen. Wir haben internationale Transitkorridore. Wir haben eine Normung, die seit 20 Jahren eine Vereinheitlichung international realisiert. Also die Fahrleitungen in den 16 Zweidrittelherzländern Norwegen, Schweden, Schweiz, Österreich und Deutschland sind nicht immer weniger unterschiedlich. Also man kann sich auch helfen lassen. Und dadurch kann man dann eben sehr viel schneller wieder zum Normalbetrieb zurückkehren und braucht nicht länger wie eine Woche, um dann diese Strecken wieder zum Laufen zu bringen.
Also meine Damen und Herren, Sie hören es, wir haben verschiedene Themen da angepackt. Es geht einmal um die Kommunikation in einem solchen Krisenfall, aber es geht geht auch um die Vorbereitung auf die Krise und den Umgang damit. Nicht alle sind so geduldig, wie wir es eben schon gehört haben. Mischen Sie sich ein in unsere Diskussion. 08000441777 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Hans Fischbeck aus Hamburg hat uns eine Mail geschickt, dass Züge aufgrund von Sturm ausfallen kann passieren, ist ärgerlich. Daran ist die Bahn nicht schuld. Aber dass die Bahn es nicht schafft, ihre Kunden zu informieren, ist ein Problem der Bahn. Er zieht ein Fazit. Die Bahn hat nicht den Willen, den Kunden zu informieren. Die Bahn hat nicht das Know-how, wie man Kunden informieren kann. Und die Bahn will das Geld und Personal lieber einsparen. Eine harte Kritik an der Bahn. Rufen Sie uns an, telefonieren Sie mit uns, mischen Sie sich ein. Werner Kramer in Lübeck, guten Abend. Was erwarten Sie denn, was soll in einem solchen Fall geschehen?
Ja, moin aus Lübeck. Also die Bahn macht einen guten Job bei den vielen Zügen und Verbindungen. Bei dem Orkan Sebastian waren sie sehr gut vorbereitet, fand ich, für Außenstehende. Bei Sabia waren die sehr gut. Nur eben die Informationspolitik ist schon ein Problem. Ich hatte gestern das Problem gehabt mit einem Zug, der sollte nicht fahren wegen einem Stelldeckproblem. Und die Schaffnerin sagte, Menschen im Gleisbett, das passt nicht. Mhm. Und wollen wir es auf dem Gleis, ist okay. Nur wenn man eine Bahnverbindung elektrifiziert, müssen wir auch überlegen, ob ein Hybridzug sinnvoll wäre.
Ein Hybridzug, was meinen Sie damit?
Elektrisch und eben mit fossilen Brennstoffen.
Mhm. Dankeschön für diese Anregung, Herr Staus. Warum ist es offensichtlich nicht möglich, dass man dann, wenn die Oberleitungen angegriffen oder zerstört sind, Dieselloks einsetzt, um die Züge zu schleppen?
Ja, das Problem waren ja nicht nur gerissene Oberleitungen. Wir haben an vielen Stellen Bäume im Gleis gehabt, Äste, die auch zum Teil von weiter her geweht sind. Man muss bedenken, wir hatten ja noch in dieser Jahreszeit volles Laub an den Bäumen. Das heißt, die Angriffsfläche war besonders groß. Es waren nicht immer nur Bäume, die direkt am Gleis standen, denn diese Streifen halten wir ja auch frei. Kam von weiter angeweht und viele Masten sind oben geknickt. Viele sind aus den Fundamenten gerissen worden. Das waren wirklich außerordentlich massive Schäden. Wir mussten 20 schwere Fahrzeuge zur Reparatur von Oberleitungen in die Region bringen. Haben das übrigens schon vor dem Sturm getan. Also wir haben uns da auch schon drauf vorbereitet. Ja, es ist eben nicht nur die gerissene Oberleitung. Insofern nützen dann Dieselloks auch nicht so viel. Ich glaube, wir sind froh, wenn Strecken elektrifiziert werden. Es können ruhig noch mehr werden. Das ist in jedem Fall die bessere, die umweltschonende Traktion. Und in einer solchen Situation, wie wir sie jetzt erlebt haben, wären die Schäden auf nicht elektrifizierten Strecken kaum geringer gewesen.
Wir haben eine Mail bekommen von Fritz-Erik Naumann aus Tarp und der geht genau auf diesen Punkt ein. Es stehen zu hohe Bäume direkt neben der Trasse. Wie wäre es, wenn man so wie zu alten Zeiten eine hinreichend breite Zone schafft, in der fallende Bäume die Schienentrasse nicht erreichen können? Es ist sicher einfacher, die Höhe der Bäume zu kontrollieren, als tagelang teure Reparaturarbeiten mehrmals im Jahr durchzuführen. Herr Hecht, ist das eine Lösung?
Ja, das ist schon eine Lösung. Früher war vor allem die Motivation auch durch die Dampflokomotiven gegeben, dass der Funkenflug keine Brände erzeugt hat. Das war eigentlich noch stärker, als dass die Bäume aufs Gleis fallen können. Und diese Funkenflugproblematik ist nun weggefallen. Und deshalb waren wir da wahrscheinlich etwas zu großzügig. Allerdings Kahlschlag rechts und links von der Schiene in einem Abstand von 30 Meter, das kann wahrscheinlich auch nicht die Lösung sein. Aber man muss da mit Sicherheit mehr tun und muss einen Kompromiss finden. Man wird nicht jeden Baum vermeiden können, aber dass die Anzahl auf jeden Fall ganz deutlich zurückgeht von den Bäumen, die ins Gleis fallen.
Also wir haben natürlich auch das Problem, wir wollen ja auch gerade die Bahn umweltfreundlich gestalten und dann die Bäume überall zu kappen und abzusägen, wäre nicht die Lösung. Rüdiger Danielzig aus York, das ist auch ein Punkt, an dem Sie Interesse haben, an dem Klima und der Bahn. Und was sagen Sie da zu dieser Katastrophe, die sich da ereignet hat?
Ja, schönen guten Abend. Ich habe das mal ganz kurz, damit es auch nicht so lange wird, mit einem plakativen Beispiel. Ich bin letzten Donnerstag dann auch unterwegs gewesen und bin genau mit der letzten S-Bahn, die von auf dem Stader-Bereich gefahren ist, noch weggekommen, allerdings auch nur mit Verspätung, weil da das Chaos schon ausgebrochen war. Und habe mich dann mal so wieder selbst gefragt, was ist denn eigentlich los? Weil selbst wenn es richtig ist, dass es sehr stürmische Stunden gegeben hat, aber eigentlich so dramatisch war es in der Hamburger Region noch nicht mal wie weiter südlich. Und deswegen trotzdem brach der Verkehr soweit komplett zusammen. Und ich habe mich dann genau auch gefragt, wie ist das eigentlich mit dem Rückschneiden? Und da ist mir dann wieder eingefallen, dass es mehrere Aspekte sind. Es sind natürlich die Aspekte, unter anderem, dass wir eine extreme Wetterlage auch hatten mit den aufgeweichten Böden, die es den Bäumen und den Wind leichter die Angriffsfläche gemacht haben, Bäume überhaupt zu entwurzeln. Das ist alles gar kein Thema. Aber wo es hausgemacht wird, ist es natürlich wieder dann, dass es sehr wohl so ist, dass die Bahn, vor allem seit der Bahnreform, das mag Herr Naumann wieder nicht so gerne hören, und da ist für mich auch der Metronom kein Ersatzargument zu sagen, die machen das besser. Deswegen schlage ich immer eine Schneise auch für die gute alte Bundesbahn. Da war es nämlich so, dass man bis 94, selbstverständlich, ich habe auch Vergleichsfotos von vor 30 Jahren gehabt, die habe ich mir dann mal nochmal angeschaut, mit damals und heute, selbstverständlich eine zwar nicht 30 Meter breite Schneise gehabt haben an den Gleisrändern, das war ganz klar, aber wir haben eine gehabt, die so weit war, dass die Gleiskörper auch immer selbst in einem zwar nicht modernen, aber sehr gepflegten Betriebszustand gewesen sind, bei dem solche, sagen wir mal, Verhältnisse nicht sofort unmittelbar nur auftreten, weil es ein paar Sturmböen gibt. Und das fällt wirklich auf, wie schnell das jetzt und leicht auch leicht mal passiert. Ich erinnere mich noch sehr gut an ein Beispiel. Januar 83 bin ich mit der S-Bahn in Hamburg bei einem Orkan durch die Gegend gefahren. Es gab keine Zugausfälle. Also das will schon was heißen. Es waren wirklich Windböen mit Stärke 12. Und das war ein richtiger Orkan mit Sturmflut.
Also danke für diesen Hinweis auf die guten alten Zeiten, Herr Danielzig. Also Orkane und Stürme gab es auch früher. Herr Naumann, Sie als Vertreter des Fahrgastverbandes ProBahn, sind Sie der Meinung, dass früher alles besser war und man müsste es einfach so machen wie vor 30 Jahren?
Ich glaube, man muss schauen, was früher besser war und was heute besser ist. Man muss das sehr differenziert betrachten. Und natürlich brauchen wir den Brandschutzstreifen heute nicht mehr, weil wir keine Dampfloks mehr haben. Aber man kann ja, und das hat man eigentlich in der letzten Zeit etwas versäumt, neben den Gleisen einen sogenannten Stufenschnitt anlegen. Das heißt, dass man unmittelbar neben den Gleisen eher niedrige Gewächse hat, Büsche hat, 2-3 Meter hoch. Die können dann auch sogar umfallende Bäume zum Teil abfedern. Und wir tun trotzdem etwas für den Naturschutz, dass eben Insekten und Kleintiere sich in Bahnnähe durchaus aufhalten können und wohlfühlen können. Also keine Schneise, aber ein Stufenschnitt. Und deswegen sagen wir auch, wir brauchen einen runden Tisch, wo wir darüber reden. Und zu diesem runden Tisch gehören eben sowohl die Fahrgäste wie auch die Unternehmen, wie aber auch der Naturschutz. Denn wir brauchen hier eine einheitliche, gesamte Lösung. Auf der anderen Seite ist Bahnfahren auch Naturschutz. Das darf man auch immer nicht vergessen. Also eine Bahn, die so empfindlich ist, die bei jedem Wind eingestellt werden muss, sorgt dafür, dass Leute aufs Auto umsteigen. Und das kann auch nicht im Interesse des Naturschutzes sein.
Meine Damen und Herren, unsere Telefonnummer 08000441777. Fabian Schlamay aus Hamburg, was sagen Sie dazu? Ist das ein einmaliges Ereignis gewesen, eben ein solcher Sturm? Und alle 2 Jahre haben wir wieder den nächsten Jahrhundertsturm?
Herr Plemper, kennen Sie kennen Sie denn eigentlich die Erzfeinde der Bundesbahn? Die 4 Erzfeinde der Bundesbahn sind Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Da ist jedes Mal, wenn da was passiert, war die Bahn nicht vorbereitet. Und wenn schon Ihr Gast von ProBahn schon vor Wochen gesagt hat, dass die Bahn viel zu wenig Knickpflege macht und viel zu wenig Baumpflege macht, das will schon was heißen. Ich als Bahnfahrer stelle immer wieder fest, dass ich also relativ schlecht informiert werde, wenn was passiert. Und da ist die Bahn relativ schlecht vorbereitet. Und ich mache mir vielleicht so im tiefsten Inneren vielleicht mal auch mehr Gedanken, woher kommt das? Das ist ja, liegt es ja im Grunde daran, vielleicht liegt es daran, dass die Bahn sich, der wollte sich ja so ein bisschen fähig machen, und zwar für börsenfähig machen, und hat dann eben halt vergessen, eben halt in die Zukunft zu investieren. Liegt es vielleicht daran, dass jahrzehntelang im Grunde dahingehend nichts gemacht wurde?
Danke für diese Frage, Herr Schamay in Hamburg. Wir haben auch eine Mail dazu bekommen von Herrn oder Frau Kramer aus Niedersachsen. Und die Person schreibt, meine Kritik richtet sich an die Politik. Wann hört es endlich auf, dass die Bahn jedes Jahr eine 500 Millionen Euro an den Bundeshaushalt abdrücken muss? Wann bekommt die Schiene endlich Vorfahrt? Warum hat man sehenden Auges die CO2-Schleudern, Individual- und Lkw-Verkehr bevorzugt, statt die klimafreundliche Bahn? Es heißt dann auch weiter, dass es ein sehr kompliziertes und komplexes System ist und dass es logischerweise lange dauert, bis der Betrieb wieder normal läuft, wenn ein solcher Sturm dann abgezogen ist. Also Verständnis für die Bahn, aber Kritik an der Politik. Herr Hommel, teilen Sie das als Gewerkschafter?
Ja, selbstverständlich. Die Kritik an der Politik ist berechtigt. Wir haben seit Jahren eine Verkehrspolitik zu verzeichnen, die die Bahn benachteiligt und die Straße bevorzugt. Das bedeutet insbesondere, dass die Infrastruktur in einem schlechten Zustand sich zum Teil befindet, den wir jetzt zu spüren bekommen oder den die Kunden zu spüren bekommen, wenn eben durch einen Sturm Masten und Oberleitungen umfallen. Das ist das eine Problem. Aber das zweite Problem ist, und das ist die Komplexität des Systems, dass nach der Bahnreform und mit der Bahnreform das Unternehmen in verschiedenste Unternehmensbereiche und Unternehmen aufgeteilt wurde, die im Übrigen durch die aktuelle Politik noch weiter erfolgen soll, diese Zerschlagung der Bahn, dann würde das noch viel schlimmer werden. Und dass damit die Komplexität, die ein solches System ganz einfach hat, gerade bei Unregelmäßigkeiten offensichtlich nicht mehr beherrschbar ist.
Das müssen Sie mir erklären, Herr Hommel, das verstehe ich so nicht. Also diese Komplexität eines großen Bahnbetriebes, das leuchtet mir ein. Und ich habe eine große Hochachtung von denen, die das im Griff haben oder manchmal entgleitet es ihnen auch. Aber was bedeutet das, das Zerschlagen in verschiedene Unternehmen und wie wirkt sich das denn im Alltag aus?
Das wirkt sich so im Alltag aus, dass bei der ehemaligen Bundesbahn, aber auch bei der ehemaligen Reichsbahn eine zentrale Koordination erfolgt ist. Das heißt also, dass der Betrieb zentral gesteuert werden konnte und sowohl die Infrastruktur als auch die Transportgesellschaften. Und das hat sich ganz besonders bei Abweichungen vom Regelbetrieb oder bei solchen Unwettern bemerkbar gemacht, unter einer zentralen Führung lagen. Das ist heute nicht der Fall. Heute entscheidet die Infrastruktur darüber, wo und wann gefahren wird. Und die Transportgesellschaften, zum Beispiel die DB Regio AG und die DB Fernverkehr AG, machen letztendlich ihre eigenen Planungen, die natürlich in bestimmten Gremien auch abgestimmt werden, was aber wiederum dazu führt, dass es zu Informationsverlusten kommt, dass es zu Koordinierungsproblemen kommt und somit das zweite oder der zweite Teil nach einem solchen Unwetter zum Beispiel, denn wann komme ich wieder in den Regelbetrieb, länger dauert als das früher der Fall war.
Herr Hecht, Sie sind ja nun der Ingenieur und der Spezialist für Schienenverkehr und Bahnbetrieb. Ist es ein solches Strukturproblem, wie der Gewerkschafter Hommel es gerade benannt hat, oder ist es ein technisches Problem, ein System, das einfach nicht mehr beherrschbar ist?
Nein, also ein technisches Problem ist es auf jeden Fall nicht. Es kann beherrscht werden, es kann wesentlich schneller wieder funktionieren. Es ist schon ein organisatorisches Problem, aber ich habe da etwas andere Ansicht als Herr Hommel. Die Bahn ist janusköpfig. Die Bahn zeigt sich als monolithisches Unternehmen. Es gibt noch die Holding. Es gibt den Herrn Lutz als obersten Chef. Also sie könnte eigentlich koordinieren, aber sie kann es tatsächlich nicht, weil sie unterschiedliche Kassen hat. Also aus meiner Sicht, ich sehe es eher andersrum. Ich meine, man sollte die Bahnreform fortführen und damit saubere Schnittstellen schaffen. Und saubere Schnittstellen, das ist eben auch das, was die EU verlangt mit diesen Notfallplänen, dass Störungen dann wesentlich schneller beseitigt werden. Denken Sie an Rastatt, denken Sie an die 2 Monate Stillstand in Wuppertal. Also wir haben so häufig einen Ausfall der Bahn und die Kunden lassen sich ja zum Glück nicht verjagen, aber wir haben auch kein richtiges Wachstum. Wenn wir andere Bahnen anschauen, zum Beispiel in China oder in Israel oder in Niederlanden oder in der Schweiz, dann haben wir überall zweistelliges Wachstum jedes Jahr und bei uns ist es praktisch konstant, also minimalstes Wachstum. Die Leute würden ja gerne mitfahren, der Umwelt täte es gut, aber wenn ich keinen zuverlässigen Verkehr anbieten kann, dann kann ich natürlich auch keine neuen Kunden gewinnen.
Herr Staus, sehen Sie das auch so? Sie sind ja nun der Konzernsprecher der Bahn, also keine zuverlässige Leistung erbringen, damit keine neuen Kunden anlocken. Ist es tatsächlich so hart oder empfinden Sie die Kritik als zu hart?
Also ich bin ein bisschen enttäuscht, dass hier so der Eindruck entsteht, die Bahn wäre aufgrund ihrer Komplexität nicht beherrschbar. Ich glaube, das Bahnsystem in Deutschland funktioniert im Großen und Ganzen sehr gut. Und wenn man Gäste aus dem Ausland bekommt, verstehen die immer unsere ganzen Diskussionen hier gar nicht, die wir führen. Natürlich gibt es immer Punkte, wo wir noch besser werden können, aber ich glaube, wir haben hier ein gutes System. Wir haben pünktliche, moderne Züge. Wir haben sehr, sehr viel investiert in den letzten Jahren seit der Bahnreform 1994, die ja schon angesprochen wurde. Ist das Leistungsangebot in Zugkilometern um 30% gestiegen. Die Nachfrage ist derart gestiegen, dass wir 77% mehr Kunden auf dem Netz haben, als das damals der Fall war. Wir haben heute 70% der Bahnsteige stufenfrei. Die elektrifizierten Strecken sind angestiegen. Wir haben viel mehr Mitarbeiter eingestellt als vor der Bahnreform. Es gibt viele, viele Punkte, die uns auch stolz machen können auf das, was wir in Deutschland geschaffen haben. Und wir sollten da, glaube ich, nicht so in Sack und Asche gehen.
Gut, wir haben hier eine Mail bekommen von Herrn oder Frau Borg aus Göttingen. Und schreibt, die Bahn ist nur noch eine Lachnummer, Meister im Streckenabbau. Also Sie sagen, Sie haben mehr Zugkilometer. Das ist die gegenteilige Meinung eines Hörers. Und schreibt auch, Elektrifizierung ist nicht die Lösung. Da werden die Schadstoffe bloß verlagert. Ja, das ist die Meinung. Also ein gewisses Skepsis gegenüber der Elektrifizierung. Herr Hecht, Sie als Techniker, ist die Elektrifizierung tatsächlich so mit Skepsis zu betrachten?
Also wenn Sie mit Braunkohlestrom erzeugen, dann ist es tatsächlich so, dass die Schadstoffe an anderer Stelle erzeugt werden. Aber wir können ja mit grünem Strom die Züge speisen. Das wird schon im Fernverkehr gemacht. In den Niederlanden wird ab nächstes Jahr das ganze Netz nur mit grünem Strom betrieben. Und da müssen wir auch möglichst schnell hin. Und dann stimmt diese Aussage überhaupt nicht mehr. Ein weiterer Punkt ist, dass die elektrischen Fahrzeuge alle Nutzbremsung realisieren können. Also die Bremsenergie wird durch die Fahrmotoren, die dann als Generatoren arbeiten, wieder in Strom erzeugt und in die Fahrleitung zurückgeschoben. Das kann kein anderes Verkehrssystem. Also die elektrische Bahn, wie auch schon Herr Hommel vorhin gesagt hat, hat umweltmäßig gewaltige Vorteile, wenn man sie dann nutzt. Also sie ist nicht per se umweltfreundlich, sondern sie muss entsprechend ausgeführt werden. Sie muss mit grünem Strom gespeisen werden und die Rückspeisung muss möglich sein. Da sind wir auf dem Weg, aber es muss noch mehr passieren.
Also ich möchte noch mal kurz einhaken.
Bitte.
Vielleicht. Wir müssen auch sehen, dass die Politik eben auch eine Verantwortung hat. Und das wurde ja vorhin auch schon gesagt, die Politik tut hier zu wenig und man muss sich nur mal anschauen, was der Staat in verschiedenen europäischen Ländern in die Bahn investiert. In Deutschland wird pro Einwohner und Jahr in etwa 64 Euro investiert. In der Schweiz werden pro Einwohner und Jahr 370 Euro in das System Bahn investiert. Das ist nun doch eine relativ große Differenz und die Ergebnisse sehen wir natürlich. Die Bahn könnte deutlich besser sein, wenn die öffentliche Hand mehr investieren würde und wenn man eben auch noch die eine oder andere Umleitungsstrecke hätte, um dann eben im Störfall vielleicht auch auf einer weniger befahrenen Strecke, wo vielleicht dann keine Bäume umgefallen sind, auch fahren zu können. Wir haben eine wunderbare, schöne Wetterbahn, wenn alles gut ist, kann man wunderbar fahren, aber sobald eine kleine Störung kommt, haben wir Probleme mit der Infrastruktur. Ich bin vor 2 Tagen von Hamburg nach Ulm gefahren. Wir hatten eine Weichenstörung in Kassel. Wir hatten eine Störung zwischen Frankfurt und Mannheim. Und ich war 1 Stunde und 40 Minuten später in Ulm. Das hatte mit Sturm nichts zu tun. Da fehlt es einfach am System und da muss mehr investiert werden. Sonst wird die Bahn nicht so gut sein, wie sie sein könnte.
Also mehr Investitionen und die Frage ist ja natürlich auch, ist es noch ein Teil der öffentlichen Infrastruktur oder ist es ein international aufgestelltes Logistikunternehmen? dass andere Schwerpunkte setzen.
Ich würde gerne noch eine Bemerkung zum Personal machen. Herr Staus, Sie haben gesagt, die Bahn hat in den letzten Jahren mehr eingestellt als vor der Bahnreform. Das ist richtig. Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass wir seit der Bahnreform die Mitarbeiterzahl schlicht und ergreifend halbiert haben. Das ist so, dass in der Zwischenzeit ein Einstellungsprogramm stattfindet, ist der demografischen Entwicklung geschuldet. Wir können ja sagen, rund die Hälfte der Beschäftigten nicht ganz haben das 50. Lebensjahr überschritten. Das ist nun mal so und da ist natürlich es logisch, dass das Unternehmen neu einstellen muss, was wir im Übrigen auch begrüßen. Aber durch diese Reduzierung der Mitarbeiterzahl und durch die Veränderung der Strukturen wird natürlich billigend in Kauf genommen, dass bei Unregelmäßigkeiten Störungsbeseitigungen und das Zurückkommen zum Regelbetrieb ganz einfach länger dauert. Mhm. Das ist so, weil bestimmte Störungen nicht mehr vor Ort beseitigt werden können, Personal herangeführt werden muss und damit sind dann natürlich die Folgen länger, als sie in der Vergangenheit waren.
Da haben wir einen Anruf zu, nämlich von Edgar Krone aus Gröningen. Haben Sie praktische Erfahrungen auch damit gesammelt, Herr Krone?
Weniger, weil ich nicht so sehr oft Bahn fahre. Ich komme nochmal zurück auf den Ausgangspunkt Sturm und Sturmfolgen. Mhm. Und dazu wurde auch eingangs schon was gesagt, weil schon Hörermeldungen da waren. Also ich hatte auch mir einfach die Frage gestellt, können die denn nicht, was man so als Bürger sagt, können die denn nicht versuchen, die Strecke frei zu halten. Dann gibt es ja rechts und links neben der Strecke jede Menge Privateigentum, Kommunaleigentum und so weiter und so weiter. Und wenn man jetzt sagen würde, wir möchten rechts und links, das ist jetzt einfach Spinnerei von mir, 7 bis 10 Meter frei halten, um zu vermeiden, dass eben Bäume, es gibt ja nicht nur die Bäume, es gibt ja noch die Masten und dann gibt es das herangeflogene Material und so weiter, freizuhalten. Da fiel mir ein, das gibt ja erhebliche Probleme, nicht wahr? Und Auseinandersetzungen mit Naturschutzverbänden, mit den Eigentümern selbst und so weiter und so weiter. Das wollte ich einfach nur anmerken.
Ja, danke schön.
Um meine eigene Idee gleich zu kritisieren.
Gut, danke schön für Ihren Anruf, Herr Krone. Uwe Schulz aus Rostock. Was sagen Sie dazu? Ist es ein kleines Problem und wir können zufrieden sein, dass es doch im Großen und Ganzen ganz gut läuft? Oder ist da irgendwas falsch im System?
Das ist was ganz falsch im System, nach meiner Auffassung. Ich glaube auch, das ist ein politisches System. Ich glaube, jeder Bürger in diesem Land muss sich die Frage stellen, inwieweit Versorgungssicherheit und marktwirtschaftliches Handeln miteinander vereinbar sind. Das betrifft nicht nur die Bahn. Also im Thema Bahn sieht man das jetzt sehr deutlich. Ein Hörer vor mir hatte gerade die Frage angestoßen, warum wurden so viele Strecken stillgelegt? Wir haben doch jetzt gar keine Chance mehr zur Umleitung. Natürlich ist das Ergebnis marktwirtschaftliches Handeln. Wenn ich im Markt bestehen will, muss ich derartige Polster abschmelzen. Auf der anderen Seite beklagen wir uns jetzt alle, dass dort die Versorgungssicherheit nicht gegeben ist. Mhm. Und ich glaube, an dieser Stelle hat die Politik ganz, ganz große Fehler gemacht. Ich habe meiner Vorredner, oder es wurde im Vorfeld diskutiert, über mangelnde Investitionen, zu wenig Personal, keine Redundanzen, keine Umleitungsstrecken. Und ich glaube, das ist auch Ergebnis dieses Handelns. Und ich denke, das ist ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs. Der muss mal angestoßen werden. Und das bezieht sich nicht nur auf die Bahn, das bezieht sich genauso auf die öffentlichen Versorger. Wo will diese Gesellschaft hin?
Dankeschön.
Wenn ich immer mit dem Geist des Geistes spiele, dann geht das schief.
Dankeschön für diesen Einwand, Herr Schulz. Konkret gesagt, ist es denn tatsächlich so, dass es nicht genügend Ausweichstrecken gibt? Das heißt also, wenn auf einer Strecke irgendwo ein Problem auftritt, Bäume aufs Gleis gestürzt sind oder ein Zug ist liegen geblieben oder wie in Rastatt ein Tunnelsturz ein, was zum Glück selten vorkommt, ist es dann nicht möglich, um diese Unglücksstelle herum die Züge zu leiten? Herr Staus.
Also wir haben nun in Deutschland schon mal das dichteste Eisenbahnnetz in Europa, um das uns viele Nachbarländer auch beneiden. Aber dieses Netz ist sehr stark ausgelastet. Das haben wir bei der Tunnelhavarie in Rastatt gemerkt. Da war es schwierig, diese enormen Güterströme umzulenken auf andere Strecken. Auf französischer Seite waren sie nicht besonders gut ausgebaut. Auf deutscher Seite hatten wir selber Baustellen. Wir haben einen gewissen Nachholbedarf, was Baustellen betrifft. Gott sei Dank investieren wir jetzt mit Hilfe des Bundes wieder deutlich mehr als früher. Es fließt mehr Geld in die Schieneninfrastruktur, und zwar ganz bewusst auch ins bestehende Netz, also nicht nur in Neubaustrecken, sondern die Investitionen sind sogar erhöht worden von 20 auf 28 Milliarden Euro in den nächsten 5 Jahren. Aber ich sage nochmal, das Netz ist sehr stark ausgelastet. Das merken wir in den Knotenbahnhöfen. Und deswegen müssen wir, und das werden wir mit Hilfe des Bundes auch tun, diese Knoten auflösen. Wir brauchen weitere Gleise, wir brauchen erhöhte Kapazitäten, denn die Mobilität nimmt insgesamt zu. Die Wachstumsraten sind da. Vor allem im Güterverkehr.
Herr Hecht, Sie sind ja nun der Wissenschaftler, der es auch von außen betrachtet und dazu forscht. Ist es denn so, dass die Bahn damit an ihre Grenzen stößt und dass es ein Tribut an den Erfolg ist, dass die Strecken eben so ausgelastet sind? Oder ist es so, wie kritisiert worden ist, dass Strecken eben stillgelegt und abgebaut worden sind?
Nein, also über Umleitungsstrecken kann ich das Problem sicher nicht lösen. Die Krux ist, dass die Baustellen so eingerichtet werden, dass die Baustelle an sich wenig kostet, egal wie lang die Nichtverfügbarkeit der Strecke ist. Also es gibt aufwendigere Bauverfahren, die dann zu einer kürzeren Streckensperrung führen. Und das ist noch nicht das Thema, das angewendet wird. Also wir müssen unbedingt die Sperrkosten auch mit berücksichtigen. Das sind natürlich im Wesentlichen volkswirtschaftliche Kosten, aber die Bahn ist ja kein Jux-Unternehmen, sondern sie dient ja der Volkswirtschaft. Dann muss ich also auch diese Kosten erkennen. Ganz interessant ist, wenn man die Baustelleneinrichtung in Deutschland mit der Baustelleneinrichtung in der Schweiz vergleicht. Also ganz grob über den Daumen sperren die Schweizer ein Viertel so lang, wie das in Deutschland üblich ist. Es kann nicht bei jeder Stelle verglichen werden, aber es sind schon dramatische Unterschiede. Natürlich sind die Baukosten dann in der Schweiz höher, ohne Zweifel, aber der volkswirtschaftliche Nutzen ist natürlich gewaltig höher.
Also meine Damen und Herren, Sie merken, wir haben den Gegensatz zwischen betriebswirtschaftlicher Betrachtung und volkswirtschaftlicher Betrachtung. Herr Hommel, Sie als Gewerkschafter, was sagen Sie dazu? Es gab eben die grundsätzliche Kritik, dass es daran liegt, dass die Bahn eben ein Unternehmen ist und nicht mehr Teil der öffentlichen Infrastruktur und von daher auch, sagen wir mal, die Aufgaben ein Stück weit verlagert. Ist es so aus Ihrer Sicht?
Natürlich trägt der Bund, und das ist ja hier in der Diskussion schon deutlich geworden, die Verantwortung für die Infrastruktur mit der Bahn natürlich logischerweise gemeinsam. Das ist keine Frage, und dass es dort Mängel gibt, ich glaube, das ist auch deutlich geworden. Aber wenn es darum geht, und wir diskutieren ja eigentlich heute, und das sollten wir auch tun, über die Frage, welche Schlussfolgerungen sollte man denn ziehen, muss man sich auch überlegen, wie man im praktischen Betrieb, im Betriebsablauf durch den entsprechenden Einsatz von Personal und Ressourcen auch relativ zügig wieder in den Regelbetrieb kommt. Und wir haben da so eine Entwicklung in den vergangenen Jahren. Ich glaube, es war 2003, als Kyrill, so hieß der Sturm damals, das erste Mal dazu geführt hat, dass der Eisenbahnbetrieb komplett eingestellt wurde. Sowas kannte man bis zu diesem Zeitpunkt in Deutschland noch nicht. Und in der Zwischenzeit haben sich die Ereignisse gehäuft. Es gibt Jahre, ich glaube, wir sind in diesem Jahr schon bei dem 4. glaube ich, schwereren Ereignis mit Sturmschäden im Verkehrsbereich. Und aus unserer Sicht muss man darüber nachdenken, inwieweit das Verfahren und der Ansatz, den Betrieb einzustellen, in jedem Fall dauerhaft der richtige ist. Es ist keine Frage, dass man, um Sicherheit herzustellen, nicht durch die Gegend fährt, wenn die Bäume in die Gleise fallen. Aber wenn dann gesagt wird, Herr Staues, 1000 Kilometer Gleis waren betroffen, das ist so. Das heißt aber nicht, in 1000 Kilometern oder auf 1000 Kilometern lagen Bäume, sondern sie lagen dazwischen. Und dann ist natürlich die Frage, ob es nicht doch einen Sinn macht, und das muss man natürlich auch betriebswirtschaftlich betrachten, das ist überhaupt keine Frage, in bestimmten Bereichen wieder Pendelbetrieb einzusetzen, in bestimmten Bereichen Personal und Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen, um zumindest dort zu fahren. Denn es ist ja falsch, wenn man sagt, eine Strecke Berlin-Hamburg ist unbefahrbar. Das stimmt einfach nicht. Die ist gesperrt. Aber sie ist nicht vollständig unbefahrbar. Und ob man dort auf bestimmten Abschnitten noch fahren kann und wie man das organisiert, glaube ich, gehört zum Notfallmanagement, um dem Kunden zu helfen, aber auch um den Eisenbahnbetrieb aufrechtzuerhalten oder wieder logischerweise in den Regelbetrieb überzugehen.
Aber was heißt das denn, Herr Hommel? Heißt es, und so verstehe ich Ihre Kritik, dass in diesem Punkt bei der Bahn gespart worden ist und deshalb nicht die Kapazitäten da sind, schnell solche Schäden zu beseitigen?
Ich glaube, dass gespart worden ist an Personal. Es ist auch gespart worden an finanziellen Mitteln. Wir haben sehr intensiv jetzt über die Frage diskutiert, wie sieht denn das aus, die Bäume zurückzuschneiden. Es gibt bei der Bahn eine eigene Gesellschaft, die dafür zuständig ist, die sogenannte Fahrwegdienste GmbH. Und ich habe dort heute mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die mir sagen, es gibt eine bestimmte Pflegetabelle mit verschiedenen Stufen, wo eben eine Stufe 1 bedeutet, es muss sofort ein Rückschnitt erfolgen. Und dann dauert es 2 bis 3, manchmal 4 Jahre, bis dieser Rückschnitt tatsächlich erfolgt. Ich will gar nicht kommentieren, warum das so ist. Die Kolleginnen und Kollegen sind damit unzufrieden, weil die Bäume wachsen natürlich in 4 Jahren weiter. Und hier stellt sich die Frage, kann man das? Und ich sage, wir sagen, man muss das ganz einfach verändern, um die Folgen bei Unregelmäßigkeiten und natürlich auch bei Unwetter zu minimieren.
Herr Staus, also wir wollen jetzt nicht über den Schnitt der Bäume diskutieren, sondern darüber, ob also durch Einsparung, Personaleinsparungen bei der Bahn aus wirtschaftlichen Gründen, aus betriebswirtschaftlichen Gründen, es nicht mehr gewährleistet ist, dass Schäden schnell behoben werden und vermieden werden.
Also erlauben Sie mir eine Vorbemerkung. Ich bin ja froh, dass wir heute darüber diskutieren, ob es sinnvoll war, den Betrieb einzustellen. Und nicht, dass wir darüber diskutieren, wie es passieren konnte, dass Fahrzeuge mit Bäumen kollidieren und es Tote und Verletzte gegeben hat. Dann hätten wir hier eine ganz andere Diskussion. Und ich möchte nicht in der Verantwortung stehen, eine Entscheidung zu treffen, einen voll besetzten Zug auf eine Strecke fahren zu lassen, in der Hoffnung, er kommt schon irgendwie durch.
Nein, also da werden Sie keinen Widerspruch ernten. Ich denke mal, da sehen alle so, es geht darum, nicht, dass Sie einen Zug nicht früh genug auf die Strecke geschickt haben, sondern die Kritik verstehe ich so, dass Sie nicht genügend Personal vorhalten, um den Schaden schnell zu beheben.
Also ich halte mich da gerne an die Fakten. Wir haben tatsächlich einen Bereich, der sich um Fahrweg Beräumung kümmert. Das sind ungefähr 1000 Mitarbeiter täglich, die im Einsatz sind. Wir haben aufgrund der zunehmenden extremen Wettersituation schon im vergangenen Jahr ein Programm aufgesetzt, um den Vegetationsrückschnitt, verzeihen Sie mir, wenn ich nochmal darauf zurückkomme, zu intensivieren. Das mag jetzt komisch klingen nach den Erfahrungen, die wir jetzt mit dem Sturm gemacht haben. Aber es ist so. Wir schneiden nicht nur die 6 Meter rechts und links des Gleises frei, so wie uns der Gesetzgeber das auch vorgibt, sondern wir machen mehr. Wir müssen aber auch berücksichtigen, dass es auch Grundbesitzer gibt. Uns gehört ja nicht die ganze Fläche immer rechts und links der Gleise. Wir müssen uns mit den Naturschutzbehörden abstimmen. Wir haben das erkannt. Der Sturm hat uns jetzt in einem Moment erwischt, wo wir noch lange nicht am Ziel sind. Aber wir haben dieses Thema schon erkannt und intensivieren wir das. Und da kann ich Ihnen versichern, das ist kein Thema mangelnder Ressourcen, sondern das ist jetzt etwas, was wir gemeinsam anpacken.
Ja, aber trotzdem nochmal, also diese Auseinandersetzung um Naturschutz in allen Ehren. Aber sind Sie denn in der Lage, wenn diese Fragen geklärt sind, dann auch jeweils zügig das zu bearbeiten? Denn die Kritik von Herrn Hommel verstehe ich so, Sie haben das Personal nicht und deshalb dauert es zu lange.
Naja, wir haben schon 1000 Mitarbeiter, die in den Zeiten, wo das auch erlaubt ist, nämlich im Winter, Vegetation zurückschneiden. Und wir haben auch Personal schon vor dem Sturm in die Regionen geschickt, damit wir möglichst schnell die Strecken beräumen können. Aber ich sage nochmal, 75 Kilometer Infrastruktur waren beschädigt. 2,5 Millionen Fahrgäste waren betroffen. Erlauben Sie mir, etwas philosophisch zu werden. Ist das wirklich eine realistische Erwartungshaltung, dass man solche Ausnahmesituationen ausschließen kann? Die ganze zunehmende Technisierung und Digitalisierung, die führt meiner Meinung nach zu der unrealistischen Erwartung, dass man jede Lebenssituation planen und kontrollieren kann. Das ist nicht so. Das erwartet übrigens ein Fluggast auch nicht, wenn irgendwo auf dem Flughafen wegen eines Schneesturms ein Flughafen lahmgelegt wird. dann erwartet niemand, dass er erfährt und genau weiß, wann er mit seinem Flugzeug wieder ans Ziel kommt. Mhm. Also da werden, glaube ich, auch unterschiedliche Maßstäbe angelegt.
Herr Staus, der kleiner Widerspruch. Wir haben in Schleswig-Holstein ja zwei verschiedene Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Einmal die Deutsche Bahn, die hat den Betrieb eingestellt und erstmal gar nichts gemacht. Die andere Eisenbahngesellschaft, die landeseigene AKN, hat noch am Nachmittag Erkundungsfahrten auf ihrer Strecke gemacht und hat dann bereits am Abend dort, wo es ging, wieder Verkehr angeboten. Nicht ganz regelmäßig, aber immerhin Verkehr wieder angeboten, während bei der DB überhaupt nichts passiert ist. Das kann doch irgendwo nicht sein. Hier haben wir ja den direkten Vergleich, dass der eine schneller reagiert hat als der andere.
Ist es eine Frage der Größenordnung?
Möglicherweise.
Ich glaube, das ist eine Frage der Organisation. Man muss, glaube ich, überlegen, ob man in solchen Krisensituationen, so möchte ich sie mal nennen, in der Zukunft auch auf einen Krisenmodus umschaltet. Und Krisenmodus bedeutet, dass es eine zentrale, wirklich zentrale Koordination des Betriebes geben muss, mit einer zentralen Möglichkeit anzuweisen und zu entscheiden, um damit sozusagen die Schnittstellen, die dieses Ding oder die diese Dinge behindern, überbrücken kann. Mhm. Und das Thema Erkundungsfahrten, das geht jetzt sicherlich sehr ins Detail hinein, ist ein Thema, was wir sehr intensiv in den vergangenen Tagen diskutiert haben, was aber auch an der internen Schwerfälligkeit der Organisation ganz einfach scheitert, weil es schwierig ist, Verantwortliche zu finden, die Entscheidungen treffen, dass Fahrzeuge dann auf die Strecke fahren dürfen, wenn der Betrieb eingestellt ist. Ich will noch mal ganz deutlich unterstreichen, Herr Staus, keiner will, dass jemand zu Schaden kommt. Mhm. Und dort sind wir uns auch völlig einig, dass solche Maßnahmen, den Betrieb einzustellen, gerechtfertigt sind. Aber das Umschalten wiederum auch auf einen Notbetrieb dauert eben viel zu lange. Und ich will nur einen Satz zum Personal sagen. Wir reden über die Kunden und das ist natürlich das Höchste, die Kunden entsprechend auch in einer solchen Situation ordentlich zu betreuen. Aber hier sind auch Kolleginnen und Kollegen an der Leistungsgrenze, die viele Stunden länger arbeiten müssen, die genauso, wie es den Kunden geht, nicht zur Arbeit kommen, die Höchstleistung vollbringen. Das wird gewürdigt. Das ist auch gut so, dass das in der Öffentlichkeit gewürdigt ist. Aber das geht eben auch nicht auf Dauer. Und ich sag's mir ganz salopp, was passiert denn, wenn morgen der nächste Sturm kommt? Die brauchen bloß noch einen Namen zu suchen und dann sitzen wir übermorgen wieder hier. Das heißt, es muss wirklich daran gearbeitet werden, zu organisatorischen und personellen Veränderungen
zu kommen. Und das wollen wir, Herr Hommel, auch in den letzten 10 Minuten tun. Und hier kommt noch eine Mail, da geht es eben auch um das Personal. Es schreibt also ein Lehrer eine lange, lange Mail mit wirklich erschütternden Erlebnissen. Er war nämlich mit seiner Klasse unterwegs und es war furchtbar. Hervorheben möchte ich in positiver Hinsicht die Mitarbeiter vor Ort, die wirklich über sich hinauswachsen. Aber auch diese Leute können nicht wirklich verstehen, warum bei einem Streckenproblem zwischen Kiel und Flensburg die Transportleitung in Hannover zuständig ist. Wetterprobleme sind verständlich und verkraftbar, wenn zeitnah, richtig, offen und ehrlich sowie zielführend kommuniziert wird beziehungsweise an einer Lösung gearbeitet wird, schreibt Martin Arndt aus Hamburg. Vielen Dank dafür. Am Telefon ist Wilhelm Rolfing. Herr Rolfing, Sie warten schon sehr lange. Was sagen Sie dazu, wie man es denn besser machen kann? Haben Sie eine Idee?
Also ich wollte zumindest dazu sagen, wenn man der Bahn technische Probleme oder technische Mängel vorwerfen will, dann würde ich das für den Ist-Zustand, wenn nichts da draußen los ist, machen. Da bleiben Züge liegen. Das kann man machen, das ist okay. Wenn Sie aber die immer steigenden ernstlichen Situationen und Extreme, die wir jetzt neuerdings auch im Witterungsbereich haben, der Bahn anhängen wollen, da muss ich sagen, wer technisch unterwegs ist, bei dem großen Streckennetz, was da ist, der redet wir. Denn das ist technisch unmöglich aus meiner Sicht. Und genug Personal, wie wollen Sie auf so einer Strecke, die die Bahn zur Verfügung hat, die Sie warten muss, wie viele Leute wollen Sie an welcher Stelle wo positionieren? Und wenn ich die Bahn mit kleineren Netzen vergleiche, die also da irgendwo in Schleswig-Holstein oder in irgendeiner regionalen Ecke rumgeistern, dann ist das ein ganz anderes Thema, weil sie da viel schneller und viel gezielter und im kleineren Radius unterwegs sein können. Und darum muss ich also sagen, was zum Beispiel machbar aus meiner Sicht wäre, wäre, wenn zum Beispiel mit den ganzen Medien, die wir inzwischen haben, viel intensiver gemeldet wird, wo was ist, was für Probleme da auf sie zukommen und wie lange sie womöglich stehen müssen, dass die Leute dadurch informiert sind. Aber realistisch muss man sagen, dann sollten wir besser mit unserer Umwelt im Vorfeld umgehen, dass wir weniger Stürme haben. Die Bahn kann das nicht lösen und das kann keiner dieser Welt. Und wer das zugibt, der ist technisch nicht unterwegs und ich bin ein wenig technisch unterwegs.
Danke für diesen Hinweis, Herr Rolfing in Minden. Hermann Röhrbein in Oldenburg, haben Sie eine Idee, wie man mit dieser Situation, die ja nun wahrscheinlich auch wiederkehren wird, am besten umgehen kann?
Ja, meine Ausgangsfrage ist, warum es ausgerechnet der Deutschen Bahn nicht gelingt, sich an die nun seit Jahrzehnten ja wie immer jedes Jahr wieder auftauchenden Sturmereignisse anzupassen. Also man muss doch irgendwie die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit gegenüber solchen Sturmereignissen von Jahr zu Jahr eigentlich steigern. Also man kennt in der deutschen Windindustrie und auch von deutschen Wetterdienstleistern ganz genaue, exakte Windkarten für die Vergangenheit und aber auch Prognoseinstrumente für die Zukunft. Man weiß, wo, auf welchen Streckenabschnitten, welche Sturmereignisse sich ereignet haben die letzten Jahre.
Und was sollen die dann tun?
Ja, und die Lösung wäre zum Beispiel, dass man auf solche Streckenabschnitte keine 10, 20, 30 Meter hohe Bäume mehr zulässt, sondern man zum Beispiel genauso ökologisch wertvolle Heckenabschnitte, die weiß, maximal bis auf Höhe der Oberleitung reichen, sodass man dann, ich vermute mal, 80% der Streckenausfälle vermeiden kann, weil 80% vermute ich mal entstehen dadurch, dass Bäume umfallen auf die Oberleitung oder auf die Schienen drauf kann. Das würde aber mit Hecken nicht passieren. Überall im Nordwesten, das ist ein Skandal ohnegleichen, dass im Nordwesten von Bremen bis nach Leer die Zugstrecke am meisten gesperrt ist. Man hat jahrhundertlange Erfahrung mit Sturmereignissen und jeder kleine Bauernhof hat um sich herum Hecken und Bäume, die ihn vor Sturm schützen. Aber die Deutsche Bahn gelingt es nicht, da vernünftige, ökologisch wertvolle Bepflanzungen hinzukriegen, die gleichzeitig vor Sturm stützen. Also das verstehe ich nicht ganz, warum man dann nicht auf Heckenabschnittgröße geht, an den Sturmabschnitten, wo es immer wieder diese Einstiege gibt.
Dankeschön, Herr Röhrbein, für diesen ökologischen Einwand. Den können wir jetzt heute Abend nicht mehr in aller Ausführlichkeit besprechen, sondern lassen Sie uns jetzt zum Ende der Sendung ein kurzes Fazit wagen. Sie kennen noch den Spruch, alle reden vom Wetter, wir nicht. Das war die Werbung der Bahn in den 60er Jahren. Wie lange dauert es denn, bis dieser Satz wieder im Alltag gilt? Was sagen Sie aus der Sicht des Konzerns, Herr Staus, dazu?
Also ich behaupte mal, dass man damals den Mund auch schon etwas vollgenommen hat, denn zu allen Zeiten, und ich bin doch schon wirklich sehr lange bei der Bahn, hat es Witterungseinflüsse gegeben und davor war man früher nicht gefeit. Trotzdem war es ein genialer Marketingspruch. Ich gebe zu, dass ich ihn hin und wieder verfluche, wenn man ihn mir immer wieder um die Ohren haut. Aber ich nehme das sportlich.
Nehmen Sie es auch sportlich, Herr Hommel, als Vertreter der Gewerkschaft EVG oder sagen Sie, das ist ein realistisches Ziel?
Also das Ziel muss es sein, sowohl die Kunden in solchen Situationen ordentlich zu betreuen und sicherzustellen, sehr schnell wieder in den Regelmodus zu kommen und natürlich auch dafür zu sorgen, dass Beschäftigte, die ihren Job dort machen, nicht überlastet werden. Ich glaube nicht, dass man Witterungsereignisse vollständig kompensieren kann, man kann aber daran arbeiten. Und solche Ereignisse wie das, was wir jetzt hier diskutieren, sollte Anlass geben, sich wiederum und noch einmal intensiv mit diesem Thema zu befassen, um einfach besser zu werden. Und das wäre schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung.
Was sagen Sie, Herr Naumann, als Vertreter von ProBahn aus der Sicht der Fahrgäste? Also ein Wunschtraum, dass dieser Spruch vielleicht mal Wirklichkeit werden könnte?
Ich würde ihn gerade jetzt umdrehen wollen und sagen, wir reden erst recht vom Wetter. Wir brauchen jetzt einen runden Tisch, in dem wir über diese Ereignisse reden, wie man so etwas vermeiden kann, was man besser machen kann. Wir müssen also über das Wetter reden, damit die Folgen von dem Wetter geringer werden, damit wir Fahrgäste vernünftig fahren können und damit auch die Mitarbeiter, denen wir als Fahrgäste wirklich unseren großen Dank ausgesprochen haben und das ich heute auch gerne noch mal tue, dass die Mitarbeiter dann wieder in Alltagsbetrieb für uns organisieren können und nicht mit Sondereinsätzen wegen Wetterschäden unterwegs sind.
Dankeschön. Herr Professor Hecht, ja. Sie als Wissenschaftler und Schienen- und Bahnexperte, denken Sie denn, dass die Bahn und das Krisenmanagement auf dem richtigen Weg ist dafür?
Also da muss mehr passieren. Ich bin diesem Spruch nachgegangen. Der hat auch eine Vorgeschichte, nämlich den verheerenden Winter 1963, wo die Performance sehr schlecht war. Und dann hat man tatsächlich umgesteuert. Also man hat ganz massive Maßnahmen ergriffen. Man hat die Schneepflüge erneuert, man hat die Lokomotiven umgebaut, man hat die Wagen ertüchtigt. Also es sind wirklich große Maßnahmen erfolgt. Und das erwarte ich jetzt eigentlich auch. Und dass das eben nicht die DB alleine macht, sondern dass sie sich auch von außen helfen lässt. Das ist meine große Erwartung, dass wir ein System in Deutschland bekommen, wo solche Krisen gemeinsam gemacht werden und nicht die Eisenbahner sich auf sich allein gestellt vor sich hin werkeln und es dann eben einfach zu lange dauert.
Danke schön für Ihre Beiträge. Meine Damen und Herren, wir haben heute versucht, Lehren aus dem Sturm der vergangenen Woche zu ziehen, haben die Frage gestellt, wie anfällig ist die Bahn? Vor allen Dingen haben wir nach Lösungen gesucht, wie man denn sich auf solche Ereignisse besser vorbereiten und mit ihnen umgehen kann. Dabei war aus der Sicht des Konzerns Achim Staus, der Konzernsprecher der Bahn. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat Klaus-Dieter Hommel von der Verkehrsgewerkschaft EVG gesprochen. Karl-Dieter Naumann war für den Fahrgastverband ProBahn dabei und für die Wissenschaft Professor Dr. Markus Hecht von der Technischen Universität Berlin. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben und vielen Dank natürlich auch an alle, die uns sehr zahlreich gemailt haben und die uns angerufen haben, sich eingemischt haben, auch wenn nicht alle durchgekommen sind. Die Redaktion für die heutige Sendung hatte Petra Lehnert. Morgen Abend gibt es zur selben Zeit um 21.05 Uhr Logo, unser Wissenschaftsmagazin, unter anderem mit dem Schwerpunktthema Die Kraft der Kunst. Was macht Kunst mit uns? Und gleich nach den Nachrichten erwartet Sie Mauretta Heinzelmann zu Play Jazz. Und ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Burkhard Plemper. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.